Gehet hin! Ausrufezeichen. Das Evangelium ist Zuspruch und Anspruch. Das Evangelium ist wörtlich übersetzt die gute Nachricht. Die gute Nachricht nämlich, dass Gott ist, dass er da ist, dass er für uns da ist und dass er zu unserem Heil und Leben da ist. So haben es die Evangelien entfaltet, beginnend bei der Wirksamkeit Jesu oder noch vorher bei der Ansage und Beschreibung seiner Geburt. Gott ist in die Welt gekommen, das Leben ist zu uns gekommen, die Schöpfung kann aufatmen, es ist Frühling des Lebens für die Menschheit und diese Welt. Gehet hin. Dies wurde gesprochen nach Matthäus 28 von Jesus nach seiner Auferstehung, als er den Jüngern erschienen ist und ihnen zeigte, ich bin nicht tot, sondern ich lebe. Wir sind nicht gescheitert, wir haben gesiegt. Freilich ist dieser Missionsbefehl in Matthäus 28 für uns als Landeskirchen, auch als Gemeinschaften, als einzelne Christen, immer wieder zu einem schlechten Gewissen verkommen. Wir wissen, dass da etwas war von Sendung, aber wir haben mehr das Gefühl, es will uns nicht so richtig gelingen. Wir sind unlustig hinzugehen, wir suchen Ausreden und wir sind müde. Und deshalb wollen wir die Gelegenheit nutzen zum Einstieg dieses Kongresses, im Neuen Testament selber das Gehet hin neu zu hören, seine Begründung, seine inhaltliche Füllung neu zu verstehen. Es wird uns heute um das, um das Was und das Wer und das Wie dieser Sendung Jesu an seine Jünger gehen. Es wird uns um das, das Was, das Wer und das Wie gehen. Jesus erscheint seinen noch zweifelnden Jüngern und überzeugt sie, ermutigt sie, gewinnt sie neu durch sein Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin. Und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass das der Evangelisation und Mission. Es kann keine Frage sein, dass die frühe Kirche von Anfang an nicht eine Gruppe war, die in sich verschlossen war. Die Ekklesia, die Versammlung Jesu Christi, war eine inkludierende Gemeinschaft, nicht eine exklusive Gemeinschaft. Sie war eine werbende, sie war eine einladende Gemeinschaft. Die Jünger wollten zunächst exklusiv sein, wie wir immer wieder auch in frommen und kirchlichen Kreisen versucht sind zu sein. Das war aber vor der Erkenntnis der Auferstehung. Hinter verrammelten Türen waren sie sich mit sich selbst beschäftigt. Und da sie die spätere Losung schon kannten, haben sie gesagt, vor der Sendung kommt die Sammlung und haben alle Türen fest verschlossen, um mit sich und ihrem Zweifel, ihrem Selbstmitleid alleine zu sein. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die Jünger Jesu Christi, die Frauen und Männer der ersten Stunde, wurden von dem Auferstandenen aufgerüttelt, aufgeweckt, aufgefordert. Gehet hin! Was ist diese Aufforderung? Nun, ich selbst habe wie viele Christen diese Aufforderung am Anfang meines Glaubens als einen Appell gehört. Das heißt, ich habe verstanden, dass Christus als der Auferstandene mir ein Gebot gibt, mir einen Befehl gibt, nämlich in die Welt zu gehen und andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, ja noch mehr, sie zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen, sie zu gewinnen. Ich selbst habe, wie viele andere Christen auch, am Anfang im Überschwang der Dankbarkeit erlebt, dass man Schwung hat, Überzeugung hat, einige auch ins Gespräch verwickelt. Man wird das ein oder andere Traktat auch los, den Traktat, den man rausteilt, oder man kann Leute einladen zu Veranstaltungen. Aber je mehr man versucht, Menschen für den Glauben zu gewinnen, desto frustrierter wird man. Und je mehr man frustriert ist, desto mehr strengt man sich an. Und je mehr man sich anstrengt, desto mehr verkrampft man. Die Situation, die wir heute weithin haben, liegt nicht zuletzt daran, dass wir das Gehet hin, dass wir den Missionsbefehl als einen Appell des Auferstandenen an uns Menschen missverstanden haben. Eigentlich ist schon die Überschrift Missionsbefehl Grundlage für dieses Missverständnis, denn das, was hier geschieht, ist viel mehr als die Mitteilung eines Befehls. Den verzweifelten und verzagten Jüngern begegnet nicht ein Befehl, nicht ein Appell, sondern ihr auferstandener Herr. Und er ist es, der durch seine Gegenwart, seine Zuwendung und Begegnung ihren Zweifel überwindet. Ja, sie zweifeln noch, als sie ihn sehen. Und erst mit diesen Worten werden sie ermutigt, wird ihre Verzagtheit weggenommen. Was sind die Worte der Ermutigung? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin nicht am Kreuz gescheitert, sondern Gott hat mich auferweckt, mein Vater hat mich auferweckt und eingesetzt in die Königsherrschaft Gottes, in Macht, in Kraft, in Herrlichkeit. Und wie werde ich meine Macht und Herrlichkeit, wie werde ich meine Regierung durchsetzen? Einmal am jüngsten Tag, in dem ich selbst erscheine. Aber so lange warten wir nicht. Die Macht, die mir gegeben ist, die Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat, verwirkliche ich durch euch. Mir ist alle Macht gegeben, die Königsherrschaft Gottes ist angebrochen. Deshalb gehet hin. Nicht nur Paulus, sondern auch die Jünger selber haben vor der Auferstehung das Verständnis gehabt, wenn Gott kommt, um seine Herrschaft durchzusetzen, macht er es mit Gewalt. Sie hatten im Anschluss an Daniel 7 und die jüdischen Traditionen, die sich daraufhin entwickelt hatten, die Erwartung, wenn Gott seinen Menschensohn schickt, dann zum Gericht, zur Vernichtung. Dann werden nur die Gerechten gerettet, alle anderen werden verdorben, sie werden gerichtet, sie sind ausgeschlossen, sie erfahren Strafe. Jetzt ist der Menschensohn gekommen, aber anders als erwartet. Jetzt hat Gott seine Herrschaft aufgerichtet, aber nicht indem er die Römer vernichtet hat, die Feinde und verlorenen Schafe vernichtet hat in Israel, sondern indem Jesus sich ihnen zuwandte, Tischgemeinschaft gewährte, Blinde heilte, Lahme zum Gehen brachte, Sündern vergeben hat, die Menschen berührte, die Menschen anschaut und in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zurückgewonnen, eingeladen hat, wie wir es so eindrücklich schon in der Einführung gehört haben. Christus setzt seine Herrschaft in Liebe durch. Christus setzt seine Herrschaft durch, indem er seine Gegner überwindet durch Liebe, Geduld und Vergebung. Und Christus gefällt es, uns in die Durchsetzung seiner Herrschaft einzubeziehen. Warum sollen wir missionieren? Damit wir in den Himmel kommen? Falsche Motivation. Damit wir nicht gestraft werden? Noch schlechtere Motivation. Wir sollen missionieren und evangelisieren, weil es der Liebe unseres himmlischen Vaters entspricht und weil es der Vollmacht seines Sohnes entspricht, dem das Königsreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes übertragen ist. Wir werden einbezogen in die Durchsetzung Gottes gegenüber der Welt. Gott möchte sein Reich der Liebe, der Wahrheit und Gerechtigkeit schon hier und jetzt verwirklichen, ausbreiten und immer mehr Menschen dafür gewinnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin. Alle verkrampfte Mission, alle frustrierte Evangelisation rührt von dem Missverständnis her, dass Gott befiehlt und wir tun sollen. Dass Gott gebietet und lässt uns zurück. Wie oft verstehen wir uns als Christen, als Evangelisten und Missionare, als Stellvertreter für einen abwesenden Christus. Und indem wir das tun, dass wir uns als Stellvertreter für einen abwesenden Christus verstehen, überfordern wir uns total. Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Das heißt, wir sind nicht Stellvertreter eines abwesenden Gottes, sondern wir sind Jünger, wir sind Nachfolger eines gegenwärtigen Herrn. Wer ist Subjekt von Evangelisation? Wer ist das Subjekt der Mission? Es ist Christus selber, der Auferstandene. Wir werden eingeladen und aufgefordert, teilzunehmen an der Durchsetzung seiner Königsherrschaft, seines Reiches, der Durchsetzung seines Lebens und seiner Liebe durch den Christus, der selbst bei uns ist. Und wenn wir sagen, dass wir Reich Gottes bauen, dann in dem Bewusstsein, dass er es ist, der durch uns Reich Gottes baut. Und wenn wir sagen, dass wir die Hände und die Füße und die Augen und die Ohren und die Zunge Jesu Christi sind, dann im Bewusstsein, dass er selbst bei uns ist und dass er in uns ist und es selbst verwirklicht. Bevor die Jünger bereit waren, hinzugehen, mussten sie einige Lektionen lernen und durch den Auferstandenen mussten die ganz neu ihnen vergegenwärtigt werden. Ich bin bei euch. Das ist das Geheimnis. Eine der Lektionen möchte ich in Erinnerung rufen in Matthäus 14. Dort hatten sie eine große Aufgabe nach der Speisung der großen Volksmengen. Und Jesus schickte sie im Boot auf den See. Und wie es kommen sollte, kam ein Sturm auf. Und die Jünger fühlten sich in ihrer Situation völlig überfordert. Durch das Lied Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist es uns im Ohr, dass die Evangelisten diese Symbolik von dem Schiff, das im Sturm fährt, sehr gerne auf die Gemeinden, auf die Jünger bezogen haben. Und in der Tat, es ging den Jüngern, wie es uns heute geht als Gemeinde und als Gemeinschaft. Sie kamen in den Sturm, sie hatten Gegenwind. Wenn wir uns aufmachen, die Botschaft Jesu zu leben und zu verkündigen, dann bekommen wir Gegenwind. Wenn wir in Großevangelisationen wie Pro Christ oder Jesus House das Evangelium verkündigen, dann bekommen wir Gegenwind, dann gehen die Wellen hoch. Und man fragt sich manchmal, wer da eigentlich am Schalter sitzt, dass das automatisch kommt. Sobald es um Christus geht und seine Herrschaft, dann rührt sich alles Mögliche an Widerstand und die Wellen gehen hoch. Und die Jünger dachten, dass sie untergehen. Sie waren verzagt im Sturm. So verzagt, wie ich viele unserer Gemeinschaften erlebe, bei denen die Wellen hochgehen und die Schar derer, die noch im Boot sitzen, immer weniger wird. So wie wir verzagt sind als Landeskirchen, die wir uns trotzig vornehmen, gegen den Trend zu wachsen, obwohl uns die Gemeindeglieder davonlaufen und uns überlegen, wie verwalten wir durch Reduktion der Stellen die Minderung unseres Bestandes. Sie waren verzagt. Und mitten im Sturm kommt Jesus zu ihnen auf dem Wasser. Das Geheimnis der Evangelisation beginnt da, wo wir Jesus sehen, dort, wo wir ihn nicht erwarten. Wo wir ihn erkennen, anders als wir ihn bisher kannten. Und wo wir entdecken, dass er nicht nur unser großer Bruder ist, nicht nur unser Vorläufer und Vorbild ist, sondern dass er der lebendige Gott ist, der Mensch wurde in seinem Sohn. Petrus war völlig fasziniert, dass Jesus sogar auf dem Wasser gehen konnte. Für einen Fischer ist das Wasser nämlich ein Symbol der Bedrohung und des Chaos. Die Wassermassen haben etwas Tödliches. Sie können mich und mein Leben einschränken und bedrohen. Und Jesus begegnet ihm auf dem Wasser. Und ehe er sich richtig versieht, rutscht ihm ein Satz raus, den er anschließend zutiefst bereuen musste. Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir auf dem Wasser kommen. Herr, ich möchte bei dir sein und mit dir das tun, was du tust. Wie mutig waren wir am Anfang unseres Glaubens. Mit 17 wollten wir noch die ganze Welt missionieren. Mit 27 haben wir uns auf unseren Ort konzentriert. Mit 37 hatten wir alle Hände voll damit zu tun, unsere eigenen Kinder wenigstens in die Jungschar zu bringen. Und mit 47 waren wir schon froh, wenn wir zu Hause noch beten konnten. Ganz groß haben wir angefangen und unsere Ansprüche wurden immer kleiner. Jesus sagt zu ihm, Petrus, komm. Was verlangt Jesus von Petrus? Was verlangt Jesus von den Jüngern am Tag der Auferstehungserscheinung? Was verlangt er von dir und von mir? Er verlangt etwas, was nicht nur leicht ist, sondern schwer. Was nicht nur schwer ist, sondern unmöglich. Keiner von uns kann auf dem Wasser gehen. Als ich Christ wurde, dachte ich, Mission sei leicht. Nach meinen ersten verzweifelten Versuchen merkte ich, Mission ist schwer. Und dann wurde Mission sehr schwer. Und als ich den Pudelskern erkannt hatte, habe ich gemerkt, mir ist Mission unmöglich. Warum? Wie soll ich in das Herz eines Menschen schauen? Wie soll ich wissen, was er wirklich braucht? Nur Gott kann doch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Person und dem richtigen Wort bei der richtigen Person sein. Denken wir an Philippus in der Wüste. Gott spricht zu ihm, geh dorthin und begegne diesem Kämmerer aus dem Morgenland. Wer hätte denn so ein Timing hingekriegt? Ich rannte durch meine jugendliche Wüste wie ein Idiot, aber es kam kein Kämmerer aus dem Morgenland, weil die Koordinaten nicht stimmten. Ich hatte kein inneres Google-System, um mich da anzuleiten. Es ist unmöglich für uns, als die richtige Person mit dem richtigen Wort am richtigen Ort zur richtigen Zeit bei der richtigen Person zu sein. Evangelisation ist weder leicht noch schwer. Evangelisation ist unmöglich. Erfolgreiche Evangelisation. Krampf können wir von uns aus machen. Petrus stand in seinem Boot, klammerte sich fest an den Brettern und Jesus sagt, komm her. Bevor Jesus zu dir hinsagt, sagt er, komm her. Bevor wir verstehen, was Evangelisation und Mission in dieser Welt sein kann, müssen wir erst erkennen, wer er ist, der uns sendet. Das heißt, nur in unserem Bezug auf Christus bekommen wir die Voraussetzungen, die wir brauchen, um den Menschen das zu geben, was sie brauchen. Und es heißt von Petrus so schön, Petrus stieg aus dem Boot und ging aus dem Wasser und kam auf Jesus zu. Der erste Schritt ist der schwerste. Im Namen Jesu etwas zu tun, was mir selbst unmöglich ist. Im Namen Jesu etwas zu tun, was mir selbst unmöglich ist. Wir kennen uns nicht so gut, dass ich jetzt anzüglich wäre und auf jemand persönlich Bezug nehmen könnte. Aber ich fürchte, es geht euch wie mir. Wir haben uns im Glauben eingerichtet. Das heißt, unser Glaube ist etwas, was additiv zu unserem Lebensstil dazukommt. An den Grenzen unseres Lebens hat der Glauben eine zunehmende Bedeutung. In Krankheit, Not, Verzweiflung, in dem Prozess des Sterbens, da plötzlich wird der Glaube wieder notwendig und hervorgeholt. Aber eigentlich leben wir so, dass wir auch selber auf unseren Füßen stehen können. Ich erinnere mich, als junger Christ mal eine Frage gehört zu haben, die mich völlig irritierte. Angenommen, Jesus wäre gestern gestorben. Hättest du es schon gemerkt? Angenommen, der Auferstandene würde nicht mehr leben, es gäbe Gott nicht. Hättest du es schon gemerkt? Und ich zuckte zusammen und sagte, eigentlich nicht. Ich habe in Gedanken mit ihm gelebt, aber eigentlich habe ich so gelebt, wie es eben meinem Vermögen entsprach. Gott und die Herrschaft Christi ist etwas, was zu unserem Leben dazukommt. Nachfolge aber bedeutet, einen Weg zu gehen, den wir ohne ihn keinen Schritt gehen könnten. Alle Gebiete unseres Lebens, auf denen wir uns ganz gut auch selbst eingerichtet haben, sind die Gebiete, auf denen wir noch nicht Buße getan haben. Alle Bereiche unseres Lebens, wo wir ganz gut zurechtkommen mit unseren Kräften, plus Zuspruch von Christus, plus Unterstützung von der Gemeinschaft, sind die Bereiche, bei denen wir noch gar nicht erahnen, was Glauben eigentlich bedeutet. Petrus, steig aus deinem Boot. Die Mission beginnt mit dem Befehl, komm her zu mir. Du, der du schon lange Jünger bist, du, der du meinst, du seist der Erste unter den Zwölfen, der ich schon Theologie studiert habe, die wir Gemeinschaftsleiter sind, die wir ehrenamtlich mitarbeiten, seit Jahrzehnten aktiv sind, bekommen plötzlich den überraschenden Befehl, steig aus. Aus deiner Sicherheit. Und er ging auf dem Wasser. Petrus tat das Unmögliche. Evangelisation und Mission ist das Tun des für Menschen Unmöglichen. Kein Mensch kann Tote auferwecken. Aber zum Glauben kommen heißt, von den Toten auferweckt zu werden. Kein Mensch kann aus dem Nichts zeugen. Das kann nur Gott. Kein Mensch kann anderen ins Herz schauen. Das kann nur Christus selbst. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wann sind wir am glaubwürdigsten? Wann haben wir am meisten Ausstrahlung? Wann sind wir am vitalsten? Wann am meisten von Energie und Sendung aufgeladen? Wenn wir auf Jesus zukommen. Gewiss, wir haben schon immer diese Losung gehabt, Sammlung und Sendung gehören zusammen. Und ihr erinnert euch noch, dass wir in Württemberg gerade in unseren verschiedenen Ausprägungen der Gemeinschaft den Schwerpunkt einerseits mehr auf die Sammlung setzten, andererseits mehr auf die Sendung. Es geht aber nicht nur darum, dass wir sagen, Sammlung heißt Türen zu machen, Sendung heißt wild rumlaufen, sondern Sammlung ist Sammlung zu Christus. Konzentration auf Christus ist Christusbezug. Sammlung heißt nicht Exklusivität unseres Vereins, sondern Sammlung heißt Konzentration auf die Grundlage, den Ursprung unseres Lebens, auf Christus selbst. Und er kam auf Jesus zu. Was war das für mich als 17-Jähriger für eine Erfahrung? Als ich verstand, man kann nicht evangelisieren aus dem eigenen Bötchen heraus. Als ich verstand, ich kann nicht von mir aus einen Menschen erreichen. Als ich meine Segel streckte vor Christus und sagte, Herr, ich habe so viel Krampf und so viel Verzweiflung mit meinen verzweifelten Missionsbefehlen, ich gebe es auf. Und dann die Stimme hörte, Hans-Joachim, komm her zu mir. Und in dem Bezug auf Christus selber, ich es erlebte, dass da plötzlich mich ein Klassenkamerad fragte, Hans-Joachim, du bist doch Christ, ich habe mal eine Frage an dich. Ich weiß noch heute, dass mir die Tränen in den Augen standen zur Verwirrung meines Klassenkameraden, weil der gar nicht wusste, warum ich von seinem Problem so gerührt war. So schlimm fand er die gar nicht. Aber das hatte nicht mit seinem Problem zu tun, sondern mit meiner Entdeckerfreude, wie damals Petrus. Wenn ich nicht mich selber sende, sondern ich zu Christus komme auf seinen Befehl. Wenn ich aufhöre, selbst Bötchen zu fahren für Gott, meine Segel streiche und auf seinen Befehl warte, dann geschieht das, was ich verzweifelt nie erreichen kann. Die ersten Schritte auf dem Wasser. Die ersten Schritte auf dem Wasser. Das Tun des Unmöglichen. Und wie angerührt war ich, als ich das erste Mal mit einem Jungschaler beten konnte und er mich anschließend anstrahlt und sagt, Hans-Joachim, jetzt bin ich Christ. Wie anrührend ist es, erste Schritte des Lebens zu gehen. Denn wir sind nicht berufen, um selbst in den Himmel zu kommen. Das sollen wir auch. Wir sind berufen, um andere in den Himmel zu bringen. Wir sind nicht berufen, um selbst gesegnet zu werden. Das auch. Noch viel schöner als gesegnet zu werden ist es, von Gott gebraucht zu werden, andere zu segnen. Es zu erleben, dass ein verzweifelter Mensch wieder hoffen kann. Dass einer, der sein Leben aufgibt, plötzlich wieder Zukunft hat. Dass einer von sich selber sagt, ich kenne mich selbst nicht. Ich bin etwas, was ich gestern noch nicht war. Dabei zu sein, wenn Gott das Unmögliche tut. Komm her. Der Christusbezug ist die Grundvoraussetzung für alle zielführende Evangelisation. Es beginnt nicht mit Sammlung der Menschen untereinander. Es beginnt mit dem Schritt zu Christus hin. Gerne auch zusammen, gerne auch versammelt. Aber das Entscheidende ist der Christusbezug. Ich bin bei euch alle Tage. Und dann geschah bei Petrus das, was unseren heutigen Zustand erklärt. Wer hätte nicht solche Beispiele, wie ich sie gerade bringe, in der eigenen Biografie? Wer könnte nicht zum 100. Jubiläum seiner Gemeinschaft Gründergeschichten erzählen? Aber wie ging es dann weiter? Petrus tat den ersten Schritt, so wie ein kleines Kind das Eis ausprobiert. Das habe ich auch früher versucht und bin dann auch prompt in die Lahn gefallen, weil das Eis noch nicht trug. Nicht? Man hält sich noch fest am Baum, am Boot. Er tat den zweiten Schritt. Und wie war es mit seinem Christusbezug? Nun, der war nicht angefochten. Sein Blick war stracks auf den Herrn, auf dessen Befehl hin er gegangen war. Denn Petrus hatte beim ersten Schritt noch sehr im Bewusstsein, das, was ich hier tue, kann ich gar nicht. Ich tue etwas, was nicht in meinem Vermögen steht. Das ist die Erfahrung von Glauben. Das ist die Erfahrung von erfolgreicher Evangelisation. Ich tue das Unmögliche im Namen Gottes. Er schaute ihn an und indem er nur ihn anschaute, trug das Wasser Petrus. Und dann geschah's beim zweiten, beim dritten, beim vierten Schritt. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach einigen Jahrzehnten. Wie selig waren unsere Anfänge, die erste Liebe unseres Glaubens, unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde. Aber irgendetwas ist passiert. Wir haben den konzentrierten Blick auf Christus selbst und seine Liebe verloren und zunehmend plötzlich die Höhe der Wellen und den Gegenwind im Blick gehabt. Kunststück, wo die Wellen uns ins Gesicht schlagen. Kunststück, wo der Wind an unseren Kleidern zaust. Und dann plötzlich geschah's. Der Switch, das Umlegen des Schalters in Petrus. Mit Christus kann ich auf den Wellen gehen. Mit Christus kann ich auf den Wellen gehen. Mit Christus kann ich auf den Wellen gehen. Ich kann auf den blub, 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 blub. Und er sank und verlor den Boden unter den Füßen. Warum sind wir heute keine leidenschaftlich evangelisierende Gemeinde, Gemeinschaft und Kirche? Wir sind mit Wind und Wellen beschäftigt. Wir sind mit dem Wasser beschäftigt, über das wir gehen sollen und das uns doch normalerweise eigentlich gar nicht trägt. Wir gucken auf unsere eigenen Füße und in schwacher Erinnerung an den Physikunterricht erinnern wir uns, nur wenn unsere Füße so groß sind, dass wir mehr Wasser verdrängen, als wir selbst an Kilogramm aufs Wasser bringen, tragen unsere Füße und wir versuchen, unsere Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft zu retten durch kühne Berechnungen und Planungen und gehen dabei unter. Was war schiefgelaufen? Wir haben vor lauter Aktion für Christus den aus dem Blick genommen, der Ursprung, Kraft, Grundlage, Zentrum und Inhalt unserer Mission war. Wir wissen, er ging nicht unter, sondern er schrie, Herr, hilf mir. Wenn wir in diesen Tagen nichts kapieren würden, als das eine, dass wir schreien dürfen und sollen. Herr, hilf mir. Herr, hilf uns als Gemeinschaft. Hilf uns als Kirche. Hilf uns als EKD. Wir sinken, denn wir haben dich aus den Augen verloren und wir wissen nicht mehr, wer Inhalt und Kraft unseres Lebens ist. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, toll, Petrus, immerhin, 5 Schritte hat es doch gereicht und dann der Abgang war ein bisschen unprofessionell, aber doch, die Welt ist Kompromiss, die Kirche ist Kompromiss, lassen wir es mal gelten. Nein, Petrus, du Kleingläubiger, du hättest bleibend das Unmögliche tun können, wenn du nicht auf dich geschaut hättest, sondern auf mich. Ist Evangelisation und Mission heute noch möglich? Eigentlich nicht. Ist sie zu verwirklichen? Mit unseren Mitteln kaum. Und dennoch gebietet uns unser Herr das, was er nur selber kann. Keiner von uns kann so rhetorisch sprechen, dass ein Toter lebendig wird. Keiner kann so lange studieren, ob auf Bibelschule, Seminar, auf Hochschule, ganz egal, dass er den lebendigen Gott ersetzen kann. Und egal, was wir planen an Strategien haben, unser Problem ist, dass wir den Blick auf Christus verloren haben. Ihn als Mitte und Inhalt. Dass das der Mission ist uns aufgegeben. Aber die Frage ist, was ist eigentlich das was? Was verkündigen wir? Warum tun wir es? Weil wir einen lebendigen Herrn haben, der in seiner Liebe diese Welt erreichen will. Der seine Herrschaft durchsetzen will und es sich in den Kopf gesetzt hat, ausgerechnet uns mit einzubeziehen in der Ausbreitung seines Reiches. Ich wechsle in einen anderen Bereich, um an diesem Punkt fortzusetzen. Es wird gerne gesagt, ja, der Missionsbefehl in Matthäus 28, der hat ja damals nur den Jüngern gegolten. Da ging es ja nur um den Zwölferkreis. Das war ja nur diese kleine Gruppe von 12 Aposteln. Damals hat der Missionsbefehl gegolten, später aber nicht. Und so werfe ich einen Blick in die frühe Kirche und die paulinischen Gemeinden und stelle fest, sie haben dies gelebt. Und Paulus selbst, der nicht zum Zwölferkreis gehört, war selbst ein leidenschaftlicher Evangelist und Missionar. Und ich bin hier bei dem Wir, deshalb wechsle ich zu Paulus. Paulus selber beschreibt die Voraussetzungen des Evangelisten und des Missionars, indem er ganz groß ausholt in 2. Korinther 3 und 4. Und das Amt der Apostel, Apostel ist die griechische Übersetzung von Missionar, das Amt der Apostel, also Missionare und Evangelisten, beschreibt und sagt, wir orientieren uns an dem Christus, der selbst das Ebenbild Gottes ist. Im Angesicht Jesu Christi sehen wir die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Christus ist nicht Abbild, sondern Ebenbild seines Vaters. Was ist der Unterschied? Ein Abbild ist Imitator. Ein Abbild ist Kopie. Wenn ich Christus anschaue, sehe ich wie in einem Spiegel Gott selbst und sein Wesen. Und nun spricht Paulus von uns als Evangelisten und Missionaren und er sagt, wir sollen wie Christus selbst Ebenbild Gottes und damit Ebenbild Christi sein. Wie können wir erfolgreich missionieren und evangelisieren? Nicht indem wir Abbilder sind, nicht indem wir werden wollen wie Jesus selber, sondern indem wir verstehen, wir können Gottes Liebe nicht produzieren, sondern nur reflektieren. Wir können nicht selbst Christus ersetzen, wir können ihn nur widerspiegeln. Und in Anlehnung an die Erzählung von Mose, der schon als er das Gesetz empfing, vom Berg herabkommend in seinem Angesicht den Widerschein der Herrlichkeit Gottes hatte, so sagt Paulus, hat Gott in uns ein Licht geschaffen, ein Leuchten geschaffen, ein Strahlen geschaffen, dass Menschen uns anschauen und in unserem Gesicht den Widerschein sehen, das Spiegelbild sehen der Herrlichkeit Christi. Was habe ich falsch gemacht, als ich als junger Christ versuchte, selbst zu evangelisieren und merkte, dass ich keinen Erfolg hatte? Ich versuchte, Abbild zu sein. Ich versuchte, Nachfolge Jesu im Sinne der Nachfolge eines abwesenden Herrn zu leben. Stellvertreter Gottes für einen abwesenden Herrn. Das Ebenbild aber ersetzt das Urbild nicht. Es tritt nicht an seine Stelle, es reflektiert. Der Mond, der gerade wieder zunimmt, ist das Ebenbild der Sonne. Das ganze Geheimnis des Mondes liegt nicht in ihm selbst. Die ganze Schönheit des Mondes liegt nicht in ihm selbst. Er empfängt das Licht der Sonne. Und für uns Menschenkinder, die wir in der Nacht die Sonne nicht unmittelbar sehen können, wird die Sonne sichtbar im Widerschein des Mondes. Was ist Evangelisation? Den Menschen in der Finsternis vom Licht erzählen? Das wäre zu wenig. Selbst ein Licht sein in dieser Welt, da würden wir uns überfordern. Unsere Aufgabe ist, uns selbst so der Sonne, der Liebe Gottes, der Herrlichkeit Christi auszusetzen, dass wir selbst angestrahlt werden und reflektieren. Wir müssen unseren Glauben nicht produzieren, wir sollen ihn reflektieren. Wir müssen die Liebe zu den Menschen um uns herum nicht aus uns herauszwingen, sondern wir dürfen Gottes Liebe reflektieren, indem wir sie empfangen. Wir sollen mit aufgedecktem Angesicht, unverhüllt, ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Masken Menschen begegnen. Als ich das erste Mal verstand, fiel es mir in der Tat wie ein Schleier von den Augen. Weil mein Problem war, dass je mehr ich in Evangelisation und Mission mich reinredete und wir uns zusammen in der Gruppe reingeredet haben, desto verkrampfter und verbohrter wurden wir. Und wir haben die Notwendigkeit gesehen eines Aufbruchs, die Notwendigkeit, uns um andere zu kümmern. Aber dadurch wurde das Verheeren, die Verlegenheit, die Peinlichkeit nur umso größer. Als ich verstand, dass ich nicht Sonne sein muss, die ich gar nicht sein kann, sondern Mond sein darf, dass ich nicht in mir die Weisheit, die Kraft und den Geist suchen muss, sondern mich eigentlich nur Christus aussetzen brauche, fiel mir eine Last von den Schultern. Und ich erinnere mich noch wie heute an dieses Gebet, das ich damals sprach. Herr, mein Missionieren ist derart gescheitert, dass ich aufhöre, weiter zu missionieren. Ich höre auf, denn ich mache mehr kaputt, als ich gut mache. Hier sind meine Hände, hier ist mein Kopf, hier ist mein Leben, hier ist alles, was ich bin. Wenn du willst, dann gebrauche mich. Hier bin ich, sende mich, hatte ich im Kopf von Jesaja. Und dann die wunderbare Erfahrung. Wenn ich mein Boot loslasse, trägt das Wasser. Wenn ich aufhöre, selbst leuchten zu wollen, nehme ich plötzlich in meiner Konzentration auf sein Licht wahr, dass ich selbst erleuchtet werde durch ihn, dass ich plötzlich Frieden bekomme, Kraft und Fähigkeiten spüre, die ich selbst nicht habe. Das Faszinierende ist, wenn ich loslasse, kann ich ergreifen. Wenn ich aufhöre, fängt er an. Es gibt in der Mission keine Abkürzung für die Sendung. Die Einsicht in die Not ist noch kein Ersatz für Berufung. Die Einsicht darin, dass es doch so notwendig ist, dass die Welt verändert wird, ersetzt noch nicht meine eigene Befähigung. Jetzt sagen einige unter uns, aber ich sehe ja gar nicht, dass ich leuchte. Das tut der Mond auch nicht. Das tut der Mond auch nicht. Wenn wir den Vollmond ansprechen in ein paar Tagen und sagen, Mond, du leuchtest so schön, und dann sagt er nur, wer ich? Ich sehe mich nicht leuchten. Christen, die damit beschäftigt sind, selbst zu leuchten, die haben den falschen Bezug. Ich leuchte, indem ich mich auf die Sonne konzentriere als Mond. Der heiligste Mond ist der, der sich ganz der Sonne aussetzt, denn Heiligkeit bedeutet Hingabe, Hinwendung, Offenheit und Empfangen. Wir strahlen und reflektieren, wenn wir ganz auf Christus bezogen sind. Empfangen, um zu geben. Nehmen, um geben zu können. Damit sind wir aber bei der nächsten und spannenden Frage. Liegt es also nur daran, dass wir unseren Christusbezug vernachlässigt haben? Liegt es daran, dass wir selbst viel zu wenig beschienen sind und uns mehr bescheinen lassen müssen? Dass wir uns mehr lieben lassen müssen von Christus, damit wir selbst liebesfähig werden? Und dann, wenn das so ist und wir nach 3 Tagen also alle das gelernt haben, dann gehen wir alle nach Hause und jeder ist ein kleiner Parzani oder eine kleine Parzani und wir werden Großevangelisten und pro Christ wird in Zukunft dann von Tausenden von Christen veranstaltet. Ist das die Vision des Neuen Testamentes? Mit dieser Formel, jeder Christ ein Missionar, haben wir eine schillernde Formel in den Raum gestellt, die so richtig ist wie falsch. Richtig daran ist, jeder von uns ist gesandt. Richtig daran ist, jeder von uns soll ein Zeuge Jesu Christi sein. Aber falsch daran ist das Missverständnis, dass Missionar eine Rolle ist, eines Zuschnitts eines bestimmten Predigers mit großer Aufmerksamkeit und Vollmacht und diese Rolle eigentlich jeder einnehmen müsste. Dieses Missverständnis hatte Paulus in seiner Gemeinde in Korinth, an die er in 2. Korinther 3 und 4 ja genau dieses Geheimnis des Ebenbildes schrieb. Und er vergegenwärtigte ihnen in 1. Korinther 12, ihr habt ein Problem. Ihr habt dauernd ein schlechtes Gewissen und Minderwertigkeitsgefühle, weil ihr euch an bestimmten Charismen, bestimmten Berufungen und Begabungen orientiert und das eure Leitbilder sind. Das heißt, da gab es einige besonders eindrückliche Persönlichkeiten in der Christenheit in Korinth und die wurden zum schlechten Gewissen für alle anderen. Eigentlich müsste ich auch so wie der verkündigen können, missionieren können. Eigentlich müsste ich mich auch auf den Schlossplatz in Stuttgart stellen und mit lauter Kehle die Leute anmachen können. Eigentlich müsste ich auch an den Türen klingeln können und wie ein Versicherungsvertreter den Leuten das Evangelium aufschwätzen. Aber mir fällt das doch so schwer. Und Paulus gebraucht das wunderbare Bild, wir sind Glieder an einem Leib und nicht jedes Glied hat die gleiche Berufung. Wäre der Leib nur Zunge, dann wäre das ein seltsamer Organismus. Wir haben Hand und Fuß, Auge und Ohr. Unser Problem ist, dass wir uns zum Thema Evangelisation und Mission viel zu stark an bestimmten Rollenvorstellungen orientieren, die uns ein schlechtes Gewissen machen. Dass wir sagen, eigentlich müsste ich der Mutige sein, der die ganze Siedlung durchklingelt. Aber das fällt mir ebenso schwer. Und die Frage ist, ist das denn das, was Christus durch dich tun will? Ist das deine Aufgabe als das Glied, das du am Leib Christi bist? Bin ich deshalb weniger Glied, weil ich eine andere Aufgabe habe? Paulus sagt 1. Korinther 12, 28, es gibt ganz verschiedene Aufgaben. Zunächst die Aufgabe der Apostel. Und Apostel ist der griechische Begriff für Missionar oder eben Evangelist, wie Paulus sich sonst bezeichnet. Einer, der das Evangelium verkündigt, das Evangelium evangelisiert, wie man nur in der Ursprache sagen kann. Im Deutschen kann man das gar nicht so ausdrücken. Die frohe Botschaft freudig verkündigen. Und er sagt, das ist die eine Gruppe. Das sind die Apostel, das sind die Evangelisten. Als zweites gibt es Propheten. Das waren nicht nur die, die Zukunft vorhergesagt haben, sondern das ist das, was wir bei Predigten tun. Gottes Wort in die Situation der Menschen zusprechen für die Situation des Menschen. Die ermunternde, die ermahnende Verkündigung. Und es gibt Lehrer in der Gemeinde. Und für Paulus sind Evangelisten gleich Apostel nicht dasselbe wie die Propheten gleich Prediger und nicht dasselbe wie die Lehrer in all den verschiedenen Facetten. Und er sagt, andere haben die Gabe der Leitung, andere haben wiederum die Gabe zu heilen, andere haben Geistesgaben, die sie im Gottesdienst einbringen können, wie die Sprachenbegabung, das Zungenreden, wie wir sagen. Und all das sind verschiedene Gaben, die Gott verschiedenen Menschen gegeben hat. Was ist die Botschaft? Die Frage ist für uns in diesen Tagen nicht, sollten wir mehr oder weniger evangelisieren. Die ist schon beantwortet. Wir sollen als Einzelne, als Gemeinschaften und als Kirchen viel mehr evangelisieren und missionieren in einer so hungrigen und durstigen Welt. Für uns persönlich aber ist die Frage, Herr, was ist eigentlich dein Ruf für mich? Was ist die Art, in der ich das Evangelium bezeugen kann und weitergeben kann? Und dies ist für jeden von uns und für jeden in unseren Gemeinschaften völlig anders. Damit sage ich nicht, alles ist Evangelisation, was wir in der Kirche tun, sondern Evangelisation ist das Leben des Glaubens, das einladend ist, das werbend ist, das sich den Außenstehenden zuwendet, eben wie wir so schön in der Einführung hörte, das Werben der verlorenen Töchter und Söhne Gottes zurück in die Gottesgemeinschaft. Aber zugleich gilt, jeder von uns hat völlig andere Gaben. Das heißt, dass es nicht darum geht, dass wir wild loslaufen und sagen, einfach mal versuchen, es wird sich schon was finden. Sondern dass wir in der Tat auf Christus schauen und sagen, was ist jetzt für uns als Gemeinschaft geboten? Wo will Christus uns wie mit welchen Gaben gebrauchen? Erinnern wir uns an die Einstiegsfrage? Wer ist die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person? Das können wir nicht ohne ihn und ohne Berufung. Da müssen wir ganz neu in uns gehen, und zwar nicht nur zu sagen, wir haben ein schlechtes Gewissen, hau ruck, wir machen etwas, sondern neu zu hören auf das Petrus, komm her. Im Blick auf Christus verlasse ich mein altes Boot und mache mich neu auf den Weg. Und im Blick auf Christus höre ich, was er ganz persönlich von mir will. Wie gelassen können wir sein, wenn wir wissen, dass nur er in uns und durch uns Licht der Welt sein kann, Salz der Erde sein kann, dass nur er Leben sein kann. Mission beginnt mit dem Loslassen. Evangelisation mit dem Ablegen allen falschen Ballastes, aller falschen Selbstüberforderung. Und dann in der Konzentration auf ihn ist es die Entdeckung, dass wir ja an ihn glauben und nicht an uns. Dass wir uns auf ihn verlassen können und nicht uns auf uns selbst verlassen müssen. Und dann werden wir erfahren, wie wir gebraucht werden. Bei mir ist ein endloser Krampf abgefallen. Und gegen alle Vorurteile gegen das Evangelium hat bei mir diese Entlastung und das Loslassen des eigenen Bootes und das eigenen über das Wasser gehen. Bei mir hat das nicht Passivität bewirkt, sondern im Gegenteil. Ich habe vorher doch meine ganze Kraft total verheizt. Wer mit eigenen Kräften und auf eigenen Füßen auf dem Wasser gehen muss, der muss ganz schön paddeln. Wir kennen das nur aus Comicfilmen, nicht, dass einer versucht, durch die Geschwindigkeit seiner Fußbewegungen das Wasser zum Tragen zu bringen. Das ist Stress pur. So machen wir Mission und scheitern. Wenn wir aber bei ihm loslassen und entspannen, wenn wir ihn anschauen und seine Herrlichkeit und Liebe sehen, uns von ihm lieben und beschenken lassen, dann wird Energie frei. Als ich aufhörte, Missionar sein zu wollen, hat Gott es mir geschenkt, dass ich Missionar und Evangelist wurde. Als ich aufhörte, ihm etwas zu versprechen und anfing, seine Verheißungen zu hören, habe ich es erlebt, dass es wahr ist, dass er heute noch Tote lebendig macht und Menschen unter seinem Wort zum Leben bringt. Als ich aufhörte, meinen Worten zu trauen bei der Evangelisation und mir bewusst war, dass ich reden kann, was ich will, ich kann keine Toten auferwecken. Wenn bei allen meinen Bemühungen etwas geschieht, dann immer nur dadurch, dass er das Unmögliche tut und Menschen anspricht, durfte ich es erleben, dass Christus selber in mir ist, bei uns ist, in dieser Welt ist und noch heute tut, was er damals getan hat. Menschen zum Glauben bringen. Was wir brauchen, ist keine Methode. Was uns fehlt, sind nicht Strukturen. Was uns fehlt, ist der lebendige Christusbezug. Lasst uns unser Boot verlassen und uns von ihm auf das Wasser rufen. Ihn fixieren in seiner Liebe. Und seitdem ich das tue, bin ich selten in Predigten verlegen zu sagen, was habe ich denn eigentlich inhaltlich zu predigen. Wenn ich an ihn denke, weiß ich wieder, worum es geht. Es geht um ihn und seine Liebe, die Welt überwinden will. Lasst uns aufhören, selber leuchten zu wollen und uns dem Evangelium selber aussetzen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Danke.